plötzlich saß ich da alleine mit so einem Düsenjet, mit allem drum dran, unfassbar teuer wahrscheinlich. Und vor 2-3 Jahren haben wir in unserem alten Doppeldeckerbus gereist und Straßenmusik gemacht, selbst alles aufgebaut, gefroren. Wir haben im Doppeldeckerbus nicht mal ein Klo gehabt. Wir waren halt total Vagabunden.
Angelo Kelly saß mit 13 im Privatjet. Aus den Vagabunden und Straßenmusikern waren nämlich Superstars geworden. Die Kelly Family brach in den 90er Jahren alle Rekorde. Und dann ging alles den Bach runter. Angelo Kelly wurde wieder zum Straßenmusiker und fing nochmal ganz neu an. Seine große Liebe hat ihm dabei geholfen und, das klingt vielleicht ein bisschen pathetisch, der Anspruch an sich selbst, ein besserer Mensch zu werden. Jetzt hat Angelo Kelly nach 3 ruhigen Jahren ein neues Album rausgebracht. Er geht wieder auf Tour. Vielleicht, weil es Geld knapp geworden ist? Na, Angelo Kelly gibt da gleich eine klare Antwort. Ich wünsche viel Spaß mit dem Promi-Talk und Angelo Kelly.
Assenheimers Promi-Talk von SWR4.
Angelo Kelly ist mein Gast. Angelo, herzlich willkommen.
Dankeschön, freut mich.
Freue mich unheimlich, dass du da bist. Und was wirklich toll ist, wenn man ankündigt, Angelo Kelly kommt. Okay. Ich habe das gemacht, vor allem im Kolleginnenkreis.
Okay.
Und dann hättest du sehen sollen, was da passiert. Dann fangen die Augen an zu leuchten und dann kommen so Sätze wie, oh, war ich verliebt.
Oh nein.
Ich war so verliebt, als ich 12, 13, 14, 15 war in Angelo.
Tja. Ja, aber ist auch lange her.
Ne? Ist lange her?
Die sind weitergekommen im Leben und die sind jetzt auch
zum Teil
ordentliche Jobs und so.
Zum Teil.
Also.
Ja. Aber meine Lieblingskollegin Julia zum Beispiel hat gesagt, sie hat dir einen Brief geschrieben, als sie 13 war, glaube ich.
Herrlich.
Ich weiß nicht, ob es gleich mit Heiratsantrag war, aber schon große Liebeserklärung. Und was kam zurück? Was? Eine Autogrammkarte.
Und wahrscheinlich so eine gedruckte.
So eine gedruckte, lieblos.
Schlimm.
Ja, genau. Ihr könnt es nachher noch.
Okay.
Aufarbeiten.
Ich muss zugeben, ich habe diese Brief nie gesehen.
Ja, tatsächlich. Und wurde es direkt vom Management abgearbeitet?
Es kam zu Hochzeiten, gab es 2 so Büros mit 4 Leute, die nichts anderes getan haben, als den täglichen Post zu bearbeiten.
Ja, Wahnsinn.
Und es waren Tausende von Briefe pro Tag.
Mhm.
Also, was will man damit machen?
Ja.
Man versucht das zurückzuschicken, wenn es irgendwie geht.
Mhm.
Und dann wurde das gestapelt.
Ja.
Und dann entsorgt.
Ja, Wahnsinn.
Weil das sind Tonnen.
Ja. Ne? Hast du damals gewusst, welche Dimensionen zum Beispiel diese Liebesbriefgeschichten haben?
Ich habe nicht alles genau mitbekommen, aber natürlich, ich stand ja auf die Bühne und habe die Hallen und die Stadien voll gesehen.
Ja.
Ne, insofern habe ich das natürlich hautnah erlebt.
Mhm.
Und ich habe auch die Jahre erlebt, wo man immer ein Security hatte, weil sonst konnte man nirgendwo hin und selbst im Hotel, wenn man aus dem Zimmer raus wollte, hat man erstmal den Security angerufen, der kam, der hat geklopft, du guckst durch den Loch und dann okay, dann gehst du. All das habe ich ja einige Jahre erlebt, insofern war mir bewusst, warum.
Hast du damals gedacht, boah, so ein Leben als Star ist eigentlich total doof, weil man eben so eingeschränkt ist, weil man eben nie ohne Security sich bewegen kann, oder war es auch ein cooles Gefühl, weil man sich wahnsinnig wichtig gefühlt hat?
Es war insgesamt sehr aufregend erstmal.
Mhm.
Und wir waren ja Straßenmusiker vorher und wir haben aber auch das Ziel gehabt, so wirklich erfolgreich zu sein in den Hallen und auch wirklich so eine Bühne zu haben und in großen Studios zu arbeiten. Und insofern, als sich das verwirklicht hat, dann dachte man, die Videos, Backstage-Videos von Metallica und Bon Jovi und Sachen, die wir dann Anfang der 90er angeguckt haben, dann haben wir das jetzt erlebt. Ne?
Ja.
Und die ersten Jahre waren aufregend, würde ich sagen. Aber irgendwann ist das auch nichts mehr besonders.
Ja.
Und irgendwann vermisst du auch andere Sachen, die du kanntest.
Mhm.
Ja? Deswegen, das kam später, würde ich sagen.
Du hast mal beschrieben, wie du in einem Privatjet saßt mit Lachshäppchen und Stewardess und so.
Und ich war der Einzige alleine im Privatjet. Meine Familie war nicht drin.
Ganz alleine?
Ganz alleine. Irgendwie hat sich das alles verändert, die Reisen von jedem Einzelnen. Und plötzlich saß ich da alleine mit so einem Düsenjet, mit allem drum dran. Unfassbar teuer wahrscheinlich.
Und da hast du das Gefühl gehabt?
Irgendwas stimmt hier nicht.
Ja.
Ja, ja, das war so. Ich glaube, weil ich alleine saß, glaube ich, konnte ich dann wirklich mal denken. Ansonsten zusammen habe ich immer rumgealbert, geredet, wie auch immer. Ne? Und ich glaube, ich habe dann irgendwie gedacht, so, irgendwas ist komisch hier. Ich sitze hier alleine, werde hier bedient in so einem Jet.
Mhm.
Und vor 2-3 Jahren, als ich noch 11 oder 12 war, haben wir in unserem alten Doppeldeckerbus gereist und Straßenmusik gemacht, selbst alles aufgebaut, gefroren. Wir haben im Doppeldeckerbus nicht mal ein Klo gehabt, da musste man immer irgendwo reingehen und ich habe mir die Haare irgendwo oft beim Eisdiele einfach so, ach hallo, ich gehe kurz auf Klo, dann hier Waschbecken, papapam, raus, so, dankeschön, weißt du, so, wir waren halt total vagabunden.
Ja.
Und jetzt lebten wir so ein Luxus-Crazy-Life.
Ja.
Und auf jeden Fall war das so ein kurzer Moment, ist so, wo man raustritt und einfach schaut und längere Timeline schaut und denkt sich, what happened here?
Mhm. Ja,
und ich glaube, das hat sich bei mir dann, ist gewachsen, immer mehr und immer wieder.
Ja. Und dann gab es aber, glaube ich, auch großartige Momente, wenn man mit Elton John oder Eric Clapton auf der Bühne steht und mal kurz aus sich raustritt und von oben runterschaut.
Das ist Gänsehaut, das will, oder? Ich auch nie missen. Also all diese Situationen, die wir hatten, oder mit Joe Cocker zum Beispiel in Dublin, in Irland. Wir haben eine eigene Show kreiert, eine Fernsehshow, und der war als Gast eingeladen und haben mit ihm dieses Love Lift Us Up Where We Belong, ne? Das haben wir mit ihm gesungen. Und also es sind einfach unbeschreibliche Momente. Oder auch große Konzerte oder Festivals. Aber letztendlich die anderen Sachen, die sich sozusagen negativ entwickelt haben, das sind eher die Dinge, wo man sagt, das muss ich nicht nochmal haben.
Mhm.
Ich glaube, es gibt auch andere Leute. Ich finde Mark Knopfler, er ist ein toller Vorbild für sowas. Er hat mal in einem Interview gesagt, dass als seine Konzerte mit Dire Straits irgendwann in den großen Stadien losging, erlebte er dann plötzlich, wie er nicht mehr jeden in seine eigene Crew kannte, beim ersten Namen.
Yeah.
Und er meinte, in dem Moment, wo es alles so groß wird, dass du nicht jeden von deiner Mannschaft beim ersten Namen kennst, will er damit nichts mehr zu tun haben. Das heißt, seine bewusste Kleinmachen oder gar nicht auf Tour gehen, ist etwas, was er seit 25, 30 Jahren selbst steuert. Das ist nicht, weil seine Karriere runtergegangen ist oder irgendwas, sondern er will das so und nicht anders. Und das finde ich genial, und so Leute sind für mich Vorbilder, dass man sich sagt, man kann das für sich entscheiden, welchen Rahmen okay ist und welcher Rahmen nicht.
Ja, wenn du bist mit deinen Musikern ganz, ganz, ganz treu. Die sind ja zum Teil 25,
30 Jahre. Die müssen mich dann schon verlassen.
Ja, genau. Ja. Das Interessante an deinem Weg ist eben, dass du hast ja gesagt, Straßenmusiker, dann ging es wahnsinnig nach oben.
Ja.
Dann waren es die Stadien, dann hat sich auch wieder ein bisschen, war Deutschland, glaube ich, auch ein bisschen gesättigt.
War auch alles wieder weg.
Ja, auf jeden Dann ging es wieder in die Hallen, dann in die Clubs und irgendwann wieder auf die Straße zurück.
Ja.
Wie lange hast du gebraucht, damit klarzukommen, dass dieses Hofiertwerden und dieses Geliebtwerden,
dass es weg ist sozusagen.
Dass es weg ist erstmal.
Genau, ich glaube, die erste Zeit, als es runterging, so Anfang 2000er, das war schon nicht einfach.
Ja.
Man hat schon so sich gewundert, wieso, und ich bin doch jetzt besser als vorher und dies und das. Aber es sind ja verschiedene Faktoren. Auf einer Seite haben die Leute einen irgendwie satt. Man war einfach zu viel, zu präsent. Und dann auch wurden wir zu Ende der 90er immer mehr belächelt. Und auch am Anfang hat das nicht einen Schaden auf uns gebracht, aber später dann schon.
Ja.
Also das kann man auch nicht so einfach schönreden. Und ich glaube, die Großteil der Fans waren dann auch in einem Alter, wo die plötzlich studieren gehen und wo die plötzlich deren Jugend peinlich ist. Diese Leute sind dann 10, 20 Jahre später, Mitte 30, 40, haben Familie, haben einen Job und denken an ihre Jugend und denken, das war geil.
Ja.
Und denen ist es egal, was andere Leute denken.
Ja.
Und haben dann Bock, zu meinem Konzert zu kommen.
Aber in dieser Zwischenphase,
Wendet
man sich ab.
Korrekt. Ja. Und das ist auch völlig nachvollziehbar. Mhm. In dem Moment, für mich oder für uns, haben wir es nicht verstanden.
Ja.
Das habe ich später durch Reflexion und einfach auch Analyse von, wie Menschen sich benehmen auch. Ne?
Ja.
Das kam dann für mich irgendwie.
Ja. Jetzt wart ihr ja 12 Kinder. Nicht jeder wird gleich reagiert haben auf den Aufstieg und aber auch auf den Abstieg wieder.
Total.
Wie würdest du dich einordnen innerhalb deiner Familie? Warst du jemand, der eher gelitten hat oder der gesagt hat, komm, wir bekommen doch auch dafür wieder was? Nämlich vielleicht so ein Stück Freiheit?
Nee, also ich habe sowohl nicht darunter gelitten, als es durch die Decke ging.
Ja.
Es gab negative Aspekte, aber das gibt es in jeder Form von Leben.
Ne? Ja.
Irgendwie. Wer arbeiten gehen muss, ist auch nicht jeden Tag Spaß. Ne? Aber ich habe, als es runterging, war es nicht einfach, aber es hat mich nicht kaputt gemacht.
Ja.
Und ich glaube, da ist jeder Charakter anders. Ich glaube, mein Glück war auch, meine Frau war von Anfang an mir beiseite. Vor dem Erfolg, während der Erfolg, nach dem Erfolg. Mhm. Das ist ja schon mal das eine. Du bist nicht alleine.
Ja.
Ne? Du hast einen Orientierungspunkt. Mhm. Ne? Und das nächste ist auch, dass ich im jungen Alter von 11, 12 die Liebe für Schlagzeug entdeckt habe.
Ja.
Und gerade als es bei uns so durch die Decke ging, habe ich mich immer mehr in Schlagzeug vertieft. Und das heißt, das Handwerk, Musiker zu sein, war mir viel wichtiger als Popstar zu sein. Mhm. Auch wenn ich es teilweise auch war, war mir die Ziele irgendwie nächstes Jahr in der Musikmesse da einen Workshop zu spielen und besser zu sein, war mir viel, viel wichtiger als jetzt nochmal eine Bravo Cover oder nochmal nur eins zu schreiben oder irgendwie sowas.
Mhm.
Und ich glaube, das jahrelang zu haben, war bestimmt auch eine Art Rettung.
Ja. Ne?
Und ich denke, nicht, dass ich meinen Vater komplett in Schutz nehmen möchte, aber ich glaube, die Negativaspekte, die wir alle erlebt haben, waren vielmehr die Branche als irgendwie unser Vater. Und weil wir waren Straßenmusiker, wir kannten das alles nicht und er ja auch nicht.
Yeah.
Und als es dann durch die Decke ging, wir waren independent, eigen Label, eigene Veranstaltung und so, aber wir wurden natürlich eine Zielscheibe für Medien. Und da hat man viel Schönes erlebt, aber auch viel Negatives erlebt.
Yeah.
Und das war plötzlich eine neue Bestie, die wir nicht wussten, womit umzugehen.
Du würdest also, würdest du sagen oder es eher nicht sagen, dass dein Vater es hätte anders steuern müssen, auch in eurem Interesse?
Ich glaube, hätte er mehr Erfahrung in dem Bereich gehabt, hätte er es besser gemacht.
Ja.
Das schon. Weil ich habe für mich ja auch daraus gelernt.
Ja.
Und ich wiederhole nicht gewisse Fehler, die ich selbst gemacht habe sogar. Ne? Zum Beispiel in den 90ern war man erstmal offen zu jeder Medienhaus, Zeitung, wie auch immer, war man ziemlich so open. Und dann wurde man aber ein paar Mal quasi nicht gut behandelt. Dieser Vertrauen wurde gebrochen. Und wiederum mit der Bravo, die waren immer nett zu uns. Und was hat man gemacht? Ein ziemlich großer Fehler. Und zwar, man hat zugemacht zu allen anderen und hat dann nur noch mit der Bravo jede Woche was gemacht. Und mit Over the Hump, was 94 war, und die Hallen und Stadien und 3 Millionen Kopien, die wir verkauft haben, waren wir trotzdem eine Familie, die ein Familienpublikum erreicht haben, wo sicherlich die jungen Mädels dabei am lautesten waren, aber alle irgendwo angesprochen worden sind oder konnten. Und mit dieser Zumachen von anderen Medien und nur noch die Bravo vertrauen, wurden wir das, was Leute von uns teilweise gedacht haben, Teenie-Band.
Ja.
Was wir aber zuerst nicht waren, weil die Backstreet Boys in ihrer Spitze haben 1 Million Platten verkauft. Du konntest als Teenie-Band nicht das erreichen, was wir erreicht haben. Das heißt, wir haben noch nicht mal unsere eigene Stärke erkannt und diese erhalten. Verstehst du?
Ich verstehe.
Es ist einfacher, das später zu erkennen.
Ja, ja.
Aber in dem Moment, glaube ich, da waren so Reaktionen, anstatt ein bisschen mehr zu verstehen, okay, klar, die haben uns in die Pfanne gehauen und wir haben mit dem offen gewesen und dann haben die was komplett raus anders gemacht. Aber vielleicht finden wir weitere Kanäle, mit denen wir auch kommunizieren können.
Aber es ist, wie du sagst, wahnsinnig schwierig, wenn man diese Welten nicht kennt.
Korrekt.
Man kommt von der Straße.
Das dauert Jahre, das wirklich ein Verständnis dafür zu haben und sich dabei nicht wahnsinnig zu machen.
Ja? Das heißt, du bist da auch nicht gram deinem Vater, dass du sagst, Mensch, du hast uns da falsch aufgestellt oder in die falschen Richtungen geschickt.
Also ich fühle mich nie angesprochen, wenn man meinem Vater irgendwas andichtet, so Jackson 5-mäßig oder irgendwie sowas.
Ja, genau.
Das ist für mich immer so völlig fremd.
Ja.
Und das ist auch, ganz ehrlich, es ist einfach ignorant. Weil wenn sich jemand mit meinem Vater wirklich beschäftigt, okay, vielleicht hat jemand nie die Gelegenheit, ihn kennengelernt zu haben. Aber wenn man sich wirklich beschäftigen würde und viele Zeitzeugen fragen würde und viel sich recherchieren würde und dann was Kritisches kommt, dann höre ich mir das mal an. Aber einfach so aus der Schublade Klischees rausziehen, ich verstehe, ich höre das, aber ich fühle mich nicht angesprochen.
Ja.
Das ist so, das ist wie eine Sprache, die ich nicht verstehe in dem Land.
Deswegen war es mir wichtig, dich nochmal dazu zu fragen, weil du es natürlich beurteilen kannst.
Ich will auch dich nicht damit, ich will nur sagen,
das
nimmt manchmal so ein Eigenleben.
Ja, ja.
Ne?
Ja.
Und ich verstehe auch, wie sowas entsteht.
Mhm.
Ja? Weil wenn etwas oft genug wiederholt wird, dann hat es ein Leben.
Ja. Ne?
Aber es hat trotzdem für mich nichts mit der Realität zu tun.
Ja. Jetzt hast du gerade gesagt, du wiederholst nicht die Fehler, wurden ja gemacht damals.
Korrekt.
Du wiederholst nicht die Fehler.
Aber es gibt einen Unterschied zwischen, keiner ist ohne Fehler.
Genau.
Aber es gibt einen Unterschied zwischen Fehlern, die passiert sind, oder ein Falschverhalten. Mhm. Also wo du sagst, da ist schon wrong intent.
Ja.
Weißt du?
Ja.
Das ist was anderes.
Ja. Und jetzt bist du ja auch mit deiner Familie auf die Bühne gegangen.
Gewesen,
mit deinen fünf Kindern, mit deiner Frau. Und da hätte man ja auch als vielleicht eher vorsichtiger Mensch sagen können, oje, oje, werden die Kinder da instrumentalisiert, werden sie als Marketingprojekt sozusagen auf die Bühne gestellt. Ich nehme an, dass du dich mit diesen Vorwürfen auseinandersetzen musstest. Nee, was war deine Antwort?
Also am Anfang sowieso nicht. Also am Ende ist es nur wichtig, dass ich weiß, was meine Intention ist und meine Frau auch und dass die Kinder und das ist das Wichtigste. Was Leute daraus machen, ist nicht in meinen Händen. Mhm. Das ist das eine. Der nächste Punkt ist, wir haben die in den ersten 3-4 Jahren war das alles so in Theatern, alles sehr klein. Die Leute durften keine Fotos machen, durften auch nicht filmen. Ich glaube, das allererste Bild als Familie mit einem Album, welches wir dann auch veröffentlicht haben, wo es auch ein Bild gab für die Presse davon, war dann 2015. Mhm. Und da hatten wir dann, das war schon nach 4 Jahren, die wir musizieren und auch ein paar Platten und auch Touren. Und insofern habe ich das erstmal ganz klein gehalten und das erstmal wachsen lassen, um zu gucken, was wollen wir damit machen und wie entwickelt sich das und wo geht das überhaupt hin? Und dann haben wir aber eine Weihnachtsplatte aufgenommen, die wirklich sehr schön war und wo ich das Gefühl hatte, wir sind auch bereiter als vorher.
Ja.
Ne? Und aber so ging es dann in die Öffentlichkeit mehr damit sozusagen. Ja. Und es ist ein schmaler Grat und ganz perfekt macht man es wahrscheinlich nie. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, man muss sehr sensibel sein mit dem Thema und gerade als Eltern. Auf der anderen Seite ist es halt so, Musik und Kunst sollen ja auch die Gesellschaft widerspiegeln, ja. Und eine Familie ist ein Kernteil der Gesellschaft. Mhm. Das ist eigentlich die Basis. Und wenn Familien nicht zu sehen sind, gar nicht, dann finde ich, ist das auch falsch.
Ja.
Also es ist eher die Frage, nicht was, sondern wie.
Ich denke auch, wer euch mal gesehen hat auf der Bühne, der hatte ein gutes Gefühl, weil das nie so gewirkt hat.
Wenn nicht, kann ich auch nichts machen.
Ja.
Also ich meine, es kommt auch darauf an, wie du drauf schaust. Und ich zum Beispiel.
Deswegen meine ich, wenn man unvoreingenommen drauf schaut, hatte man immer das Gefühl, dass es mit viel Freude
aber wenn du geschieht. Aber wenn du den falschen Moment gesehen hast, dann kannst du auch mit einem unvoreingenommenen
Blick.
Kannst du auch da, weil zum Beispiel, ich habe meinen Kindern nie gesagt, ihr müsst immer lächeln.
Ah, okay.
Ich habe meine Kinder nie gesagt, sie haben keine Anweisung bekommen.
Mhm.
Und Kinder sind Kinder. Und manchmal sind sie an dem Tag plötzlich kurz zwischen einem Lied, während der andere singt, müde und gehen. Verstehst du, was ich meine?
Dann könnte man sagen, müsste ins Bett, aber er wird auf die Bühne gezwungen.
Wenn du mit einer Lupe rangehst, wirst du in den 10 Jahren, wo wir als Familie immer wieder mal was gemacht haben, wirst du Sachen finden, wenn du willst, und kannst daraus einen Elefant machen.
Mhm.
Bitteschön. Ja,
aber du und deine Frau, ihr habt es immer wieder reflektiert, habt euch auch überprüft, nehme ich an,
wir ob es funktioniert. Und ich glaube, es gab Momente, wo man trotzdem Sachen bereut hat. Also zum Beispiel, es gab Dokus von uns als Familie, die wir aber selbst produziert haben. Es kam bei uns nie ein Redakteur zu Hause, nie irgendjemand von Sender. Das war bei uns nicht in Frage.
Mhm.
Das Material gehört uns bis heute. Nie würde jemand von uns Material gehören, der privat ist.
Ja.
Never. Das könnte ich meinen Kindern nicht irgendwie, das geht nicht.
Ja.
Die Sachen, die wir dokumentiert haben, waren sehr musikbezogen, aber natürlich auch unsere Art zu leben, reisen oder auch mehr autark leben und solche Sachen. Und es ist natürlich, das ist ein schmaler Grat von quasi Home Story.
Mhm.
Ne? Wo fängt es an, wo hört es auf damit? Und ich glaube, dass wir einiges, was wir gemacht haben, da finde ich immer noch gut. Ich glaube, 2020, da sind so Tourneen komplett weggefallen.
Mhm.
Und dann haben wir überlegt, was machen wir mit unserer Zeit. Und anstatt 2 Folgen zu machen, was der Plan war, wurden es dann 6.
Ja.
Und ich glaube, dass da da war nicht genug Abstand.
Ja.
Ich glaube, das habe ich im Nachhinein bereut, wo ich dachte, nee, das war nicht gut. Das war nicht die richtige Reaktion auf alles, was zerbricht. Ja. Und dass man sagt, okay, dann machen wir halt das.
Mhm.
Und dann beschäftigen wir uns damit. Und ich glaube, insofern, ich bin der Erste, der versucht immer zurückzugucken in ein Jahr, zwei Jahre, fünf Jahre und zu schauen, wo hat man gerade den Faden verloren.
Mhm.
Ja.
Ja, gehört dazu.
Auf jeden Fall.
Ja. Das hast du vorhin, als wir zurückgeschaut haben auf diese völlig verrückte Zeit, als du im Fokus standest, als du der Teenie-Schwarm warst und, hast du gesagt, du hast dich so ein bisschen zurückziehen können, weil das Schlagzeug deine große Leidenschaft war. Das war so eine kleine Flucht und das hat dich dann auch gerettet. Du hast sogar direkt gesagt, das hat dich gerettet vorhin.
Ich sag mal so, das war so etwas, das konnte ich kontrollieren.
Ja, weißt du? Ja, genau, in dieser unkontrollierten
Welt. Das ist mein Ding.
Hast du die Kontrolle.
Je mehr Arbeit ich reinstecke, desto mehr kommt da was raus. Das weiß ich.
Und die zweite Komponente, du hast nur kurz gestreift, war, dass du deine Frau ja wahnsinnig früh kennengelernt hast. Du warst 9 oder 10?
Ich war 9, sie war 12.
Ja.
Ja.
Und da war das natürlich eine Kinderfreundschaft, aber eure Wege haben sich nicht mehr getrennt.
Nee.
Seid immer beieinander geblieben.
Ja.
Wann hat sie dich dann erhört, als du als der Jüngere dann gemerkt hast?
Genau, also ich war mit 10 in sie verliebt und sie war 13 und 2 Köpfe größer. Und insofern, es wäre wahrscheinlich auch komisch gewesen, wenn sie auch in mich verliebt gewesen wäre. Und als ich 17 war und sie 20, in diesen Jahren waren wir auch wirklich immer, immer enger befreundet.
Ja.
Wirklich die besten Freunde. Und sie wusste schon seit einigen Jahren, dass ich in sie verliebt bin. Aber trotzdem waren wir sehr eng befreundet. Und dann hatte sich das... sie hat es mir einfach aus dem Nichts gesagt, was mich völlig schockiert hat und dass sie das seit 2 Jahren dann auch für mich empfand und das halt noch für sich noch orientieren musste und sie wollte auch mein Herz nicht brechen, dass sie das sagt und dann doch nicht und wollte sich auch wirklich sicher sein und so, aber ich glaube, dass wir vom Alter dann nicht mehr so der Unterschied war, das passte dann wieder.
Spielt irgendwann keine große Rolle
mehr. Zumal mit 17 war ich nicht der übliche 17-Jährige. Ich hatte dann schon viel Verantwortung, viel schon erlebt und so.
Ja.
Ist dann, ja.
Und es ist eine großartige Liebesgeschichte.
Auf jeden Fall.
Weil sie bis heute hält.
Ja, also.
Und sie hat dich eben in ganz unterschiedlichen Phasen erlebt.
Vor dem Erfolg, mit dem Erfolg, danach, alles. Ja.
Und dann kann man sich auch darauf verlassen, dass man wirklich als Mensch geliebt wird und nicht als Projektionsfläche oder als...
Total.
Als Star, der hochgeschossen wird.
Wir haben vor allen Dingen, es geht ja nicht nur um meine interessante Geschichte, sondern eigentlich geht es vielmehr um, wir sind eine Einheit, die Möglichkeit haben, gegenseitig uns menschlich zu verbessern. Dass wir sozusagen, eine gute Ehe ist sozusagen, dass man sich gegenseitig hilft, ein besserer Mensch zu werden. Dass man nicht einfach nur einen Ja-Sager hat oder irgendwas, sondern dass man auch an sich arbeitet und dass man zusammen einen Weg geht. Und dieser Weg ist für uns menschlich, aber auch im Glauben genauso eine Sache. Und das ist die Arbeit und die ist nicht immer einfach. Aber deswegen, also wenn ich heute ein besserer Mensch bin als vor 20 Jahren und ich hoffe es, dann wegen der Beziehung.
Mhm.
Ja, das ist das, wo man nicht von weglaufen kann.
Ja. Jetzt haben wir hier dein Album liegen, Alive. Schön als Vinyl, als Schallplatte. Kaum mehr Platz auf dem Tisch. Ist ganz ungewohnt, das Format hier mal wieder liegen zu haben. Aber weil du jetzt gerade zwei Dinge angesprochen hast, also zum einen natürlich die Liebe zu deiner Frau und auch die Familie und aber auch dein Glauben. Mhm. Das ist ein Lied drauf, Christ Be With Me.
Ja.
Das sagt schon mal viel aus. Und dann gibt es ein Lied, das hast du deinem verstorbenen Schwiegervater gewidmet.
Ja, der Detlef.
Er ist verstorben.
Im Sommer letztes Jahr.
Im Sommer letzten Jahres.
Genau.
Und du hast ihn nochmal von einer ganz anderen Seite am Ende kennenlernen können.
Ja.
Auf eine sehr eindrückliche. Was hat dich da so bewegt, dass es dann auch ein Lied jetzt eben gibt auf dem
Das Ding Album? Ist, also ich hatte immer viel Respekt für ihn und mochte ihm sicherlich, aber er war schon auch speziell, würde ich mal sagen. Ne?
Ja.
Und
wie speziell? Kantig? Rechthaberisch? Oder was kann man sagen?
Er war so ein bisschen auch wie Künstler sein können. Ne? Mhm. War ja auch sehr künstlerisch begabt. Auch Politiker sind auch nicht immer leichte Menschen. Ne? Ja,
also Kommunalpolitiker. Ne?
Politiker sind in außen auf der Kamera eine Person und im Backstage oft, meistens, fast immer. Ich glaube, ich habe noch nie einen netten Politiker kennengelernt. Tut mir leid, dass ich das so sagen muss, aber ich warte noch auf den Tag. Sind das halt echt, das will ich ihm nicht unterstellen. Ne? Mhm. Aber ich sehe, dass da halt sehr viel Stolz und sehr viel so, ne, so Sachen. Und egal, der Punkt ist, ich hatte echt das Gefühl, dass er einfach irgendwann nur tot aufgefunden wird. Weil wir haben versucht, so oft wie möglich da zu sein und auch andere Familienangehörige und Nachbarn und Pflege und so weiter. Aber und dann hat er es geschafft, uns allen die letzten 3 Wochen bei sich zu haben, hat das so gezeigt, also in der Zeit so quasi abgebaut, als wüsste es, dass da bei uns allen geht und auch schulfrei und all drum dran und seinem Sohn Gregor mit seiner Frau und Kinder auch aus Dänemark und dann waren die letzten 3 Wochen bei ihm und haben so viel mit ihm verbracht und er hat so viel geheilt und da wurde verzeiht, da wurde vergeben, da wurde gelacht, da wurde wirklich unheimlich viel Schönes ist da passiert. Ja. Und dann starb er wirklich in unseren Händen und hat losgelassen am Ende und das, ich war so beeindruckt, der hat mich wirklich des Besseren gelehrt, wo ich dann sagen musste, ich wünsche mir diesen Ende von ihm. Und dabei dachte ich immer, dass ich ihn kritisch in gewissen Sachen sehe. Mhm. Und also es ist so wie so, es gibt ja dieses The last will be first and the first will be last. Mhm. Das ist wie ein Räuber in der Nacht plötzlich zack. Mhm. Und deswegen, für mich dachte ich, ich darf nie dieses Stolz, dieses Gedanke zu haben, ach, ich weiß, wie es für den enden wird. Oder ich weiß, wenn der. Nein, ich weiß gar nichts. Mhm. Und ich weiß vor allen Dingen nicht, wie es für mich enden wird. Mhm. Das heißt, bleib am Boden, sei dankbar, bete um ein gutes Ende. Guck, dass es immer irgendwie alles im Reinen ist und du hast, Angelo, du hast keine Ahnung, sozusagen, weißt du?
Jetzt hast du gerade das Wort Vergebung genannt. Hat er um Vergebung gebeten? Hat er vergeben? War das also in beide Richtungen?
Ich würde schon sagen, ja. Also so schon. Ich glaube, das ist natürlich ins Detail, das alles preiszugeben, weil es ja so viele Menschen sind, will ich das jetzt nicht. Aber das ist das, was ich gewitnessed habe.
Mhm. Das heißt, das ist auch das, was man mitnimmt. Man kann, selbst wenn vielleicht lange irgendwie Verletzungen in einer Familie...
Es ist nie zu spät.
Es ist nie zu spät, man kann es reparieren.
Ja, und das ist halt, der war 84 geworden und nicht, dass es alles eine riesen Baustelle war. Aber es gab Sachen, die waren unerledigt.
Ja.
Ne? Und es wäre wahrscheinlich irgendwie okay gewesen und man ist ja alle erwachsen. Aber er hat es unfassbar wunderbar gemacht alles.
Ja.
Und deswegen habe ich diesen Song geschrieben, Never Too Late to Come Back Home, Never Too Late to Right a Wrong, Never Too Late to Reconcile with God, On Your Dying Bed You Became So Strong, Never Too Late to Make Us Proud, Never Too Late to Rewrite Your Song, Never Too Late to Sing Out Loud. Das ist 3 Tage später habe ich diesen Song geschrieben, weil das halt alles mich so beeindruckt hat und inspiriert hat.
Mhm. Ja. Du hast dir Zeit gelassen für das Album. Du warst, glaube ich, 3 Jahre komplett weg, hast auch 1 Jahr lang, und das ist erstaunlich, die Gitarre nicht angefasst.
Ja.
Schlagzeug, nehme ich mal an, bisschen durftest schon. Du spielen, oder?
Da wären, die, alles spielen,
da wären die Entzugserscheinungen zu groß gewesen. Du hast gesagt, du, also dein Bestreben, ein besserer Mensch zu werden, ich glaube, das begleitet dich ohnehin. Du hast aber auch gesagt, du wolltest professionell besser werden. Du wolltest dein Handwerk noch besser machen, beim Songschreiben, beim Texten, beim Arrangieren. Konntest du es vorher noch nicht so, oder wo musste man noch verbessern?
Ich glaube, erstmal, als ich sehr jung war, war das alles noch sehr rustikal.
Ja.
Ne? Manche meiner großen Hits von den 90ern, da bin ich 13, 14 und schreibe sehr basic Songs letztendlich. Ja. Und die haben auch ihre Berechtigung, alles fein.
Mhm.
Und dann später wurde es besser, glaube ich. Aber dann habe ich dann jahrelang quasi meine eigene Solo-Sachen auf Eis gelegt, weil ich die Arbeit und Zeit und Verantwortung in das Familienprojekt oder Kelly Family Comeback gab es ja auch. Und deswegen, da blieb einfach wenig Energie und Zeit. Mhm. Ne? Und deshalb, ich habe erstmal eine Pause gemacht und Abstand gewonnen. Und dann habe ich mir gefragt, okay, entweder ich gehe in Richtung Jazz als Schlagzeuger,
ja,
oder ich schreibe Songs und mache eine Platte, aber nur, wenn ich das Gefühl habe, dass ich da wirklich deutlich besser in mein Handwerk werden kann. Sonst reizt mich das nicht. Mhm. Ich mache es nicht, um irgendwas zu toppen vom Erfolg. Erstmal werde ich das nie erreichen können, was ich schon mal in meinem Leben erreicht habe. Mhm. Zweitens habe ich das ja alles schon erlebt.
Ja.
Das ist ja irgendwie abgehakt.
Ne? Hätte es auch sein können, dass während dieser Auszeit sich für dich immer mehr verdichtet, dass du gar nicht mehr in der Musik
total
arbeiten
müsstest. Total.
Das hätte, also hätte es auch was hab ganz
ich,
anderes
die Option habe ich lange so gehabt. Zwei ja. Jahre habe ich das offen gehalten, nie wieder zurückzukommen. Selbst als ich dann mit dem Album angefangen habe, habe ich es nicht verkündet. Ich habe auch keine Tour irgendwie freigegeben ja. oder irgendwas. Mir war wichtig, wenn ich meinen Weg zurückfinde, dann muss das wirklich so sein, das Gefühl, das muss aufgenommen werden.
Ja.
Und dann, als ich so nach einem Jahr nicht spielen und so und alles, viel Musik gehört, das ist auch wichtig, dass es Zeiten gibt im Leben, wo man der Empfänger ist, mhm. dass man viel Informationen mhm. reinbringt und nicht immer, ne, nicht immer reden, manchmal auch viel zuhören. Das ist für einen Iren schwer. Aber auf jeden Fall, ich habe dann angefangen zu schreiben, vor 1,5 Jahren. Und nach einem halben Jahr, wo ich einige Songs schon hatte, Are You Alive war eine der ersten, die ich mhm. wirklich hatte, und habe ich gemerkt, die sind anders und habe ich gemerkt, dass es gut ist oder dass ich das Gefühl habe, das sollte aufgenommen werden. Und dann habe ich meinen Booker, das ist der Sven, mit dem ich seit 30 Jahren zusammenarbeite, habe ich ihm gesagt, Sven, ich glaube, ich werde ein Album aufnehmen und ich glaube, du kannst gucken, ob wir vielleicht eine Tour mhm. in einem Jahr oder zwei planen mhm. können. Und dann fing der Ball so an zu rollen.
Hört sich komplett selbstbestimmt an.
Immer, immer.
Aber kann man das, wenn ich kurz frage, kann man das wirklich so selbstbestimmt machen oder ruft irgendwann auch der Bankberater an und sagt, Angelo, der Porsche ist in Gefahr oder was weiß ich.
Ich habe keine Ahnung. Der Porsche. Ich habe noch nie ein neues Auto gekauft.
Okay.
Mein neuestes Secondhand-Auto ist 4 oder 5 Jahre alt.
Ja. Ja. Okay, dann ist es nicht.
In deinem Fall nicht der
nicht
Porsche.
Nicht mal ein Jahreswagen, habe ich ja. noch nie gemacht. Oder ihr müsst das Wasser aus dem Pool lassen oder was.
Pool habe ich auch nicht. Hab ich auch nicht.
Was immer. Nein, was ich sagen wollte. Es gibt vielleicht auch ökonomische Zwänge, dass man sagt, oh Mann,
nein, Gott sei Dank
ich werde
nicht.
Vielleicht mit keinem anderen, selbst wenn ich vielleicht gerne einen Plattenladen aufmachen würde, aber ich kann mit der Musik natürlich deutlich mehr meiner Familie Sicherheit geben als mit anderen Dingen.
Ich müsste keinen Tag mehr in meinem Leben arbeiten.
Ja.
Ich kann von meinen Songs, die ich geschrieben habe, mein Leben für immer leben.
Okay.
Und auch wenn mir was passieren würde, würde meine Frau davon leben können.
Mhm.
Also das ist ein großes Glück
ja.
und dafür bin ich sehr dankbar. Bin auch sehr dankbar, dass mein Vater zum Beispiel einer der sehr, sehr wenigen, sehr früh Ende 80er darauf geachtet hat, dass alle Rechte von Tonaufnahmen mhm. bei uns liegen. Mhm. Das heißt, nicht nur lebe ich nur von den Tantiemen von GEMA und Songwriting, ja. sondern ich lebe auch von den Tonaufnahmen, mhm. die uns alle in der Familie gehören.
Mhm.
Und das heißt, so wie die Leute streamen oder kaufen oder was auch immer, wird ausgeschüttet.
Ja.
Und das ist ein großes Schatz.
Das ist eine große Freiheit.
Das heißt, die es dir wenn man jetzt gibt. Zurückguckt und sagt, ja, in den 90ern wurde viel verdient und dann viel weg.
Ja.
Wenn man sich aber das Komplette anschaut, ist das größere Gewinn die Erfahrung
mhm.
und den Besitz von allen eigenen Werken.
Ja.
Das hat fast kein Künstler.
Weil damals waren es ja die großen Schlagzeilen, ne? Einmal Millionär und zurück, weil dann ja. war die Kohle war ja, sehr schnell weg.
Genau, aber das ist halt, das ist nicht die ganze Geschichte.
Mhm. Ja.
Es offensichtlich.
Gibt mehr Info.
Ja, genau. Nee, aber ich habe mir wirklich die Möglichkeit erlaubt, weil letztendlich es ist so, ich bin, seit ich 3 Jahre alt bin, auf die Bühne und im Studio und singe. Mhm. Ich habe 40 Jahre hart gearbeitet.
Ja.
Das heißt, ich hätte auch kein schlechtes Gewissen zu sagen, das reicht.
Mhm.
Na? Aber für mich, das war wichtig, dass wenn ich dann jetzt sage, was motiviert mich noch, dass das dann ganz klar ist, Handwerk, Songwriting, ein Album zu schreiben. Nicht, dass das eine Reaktion auf der heutigen Zeit ist, aber gerade in der heutigen Zeit finde ich das eine Herausforderung. So alle Pop-Alben oder was auch immer Alben heutzutage sind immer mit 5, 6, 7, 8, 10 Songwriter.
Ja.
Und dann geht einer rum und erzählt, wie persönlich diese Platte ist für denjenigen.
Ja, ist unangenehm.
Und du guckst auf GEMA-Datenbank den Song und die Person ist zwar vielleicht mitgelistet, aber mit 5 oder 8 andere. Mhm. Und dann ist der Song über die Mutter. Mhm. Okay.
Ja, schwierig.
Wie kommt die Person rein? Sind 10 Songwriter. Oh, ich hätte da so eine Idee, können wir einen Song über meine Mutter schreiben? Mhm. Und da, das und das habe ich erlebt. Und alle schrauben dran. Mhm. So, hier, Lego, bam, 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 bam. Oh, we have a hit.
Ja.
Er kriegt's Kotzen, sorry. Aber das ist für mich, ich glaube immer noch an, hier, Bob Dylan. Gitarre, Liedermacher, fertig. Ja. Und das sah ich als für mich noch unerledigt, das Potenzial aus mich auszuschöpfen.
Ja.
Und das war dann, wo ich dachte, okay, vielleicht komme ich dazu jetzt. Vielleicht kann ich jetzt mit all den Erfahrungen in der Zwischenzeit, die ich hatte, mit viel Musik gehört, vielleicht auch ein bisschen mehr Intellekt entwickelt, vielleicht kann ich bessere Songs schreiben. Und meines Erachtens, für meine Verhältnisse, was ich bisher geschrieben habe, ist es auch so eingetreten.
Hier liegt Alive, du gehst damit auch auf Tour. Man kann sich dann davon überzeugen, wie persönlich es ist und wie du auch dein Handwerk verbessert hast, weil das war dir ja auch wichtig. Wenn ich mir das jetzt vorstelle, du bist bis November, glaube ich, immer wieder unterwegs auf Tour und hast nur eigentlich jetzt in den letzten Jahren dieses ruhige Leben in Irland gehabt.
Ja, ja.
Ein totaler Bruch. Jetzt bist du wieder in Hotels. Jetzt wirst du wieder durch Funkhäuser wie dieses wunderschöne geführt und auf Stühle gesetzt und befragt. Und.
Ja.
Gruselt es dich auch ein bisschen?
Naja, also erstmal, ich wünschte mir schon, es wäre möglich, dass man nur im Studio ist, ein Album aufnimmt und dass man nur auf die Bühne ist und Konzert gibt.
Ja.
Nicht falsch verstehen, aber dieses Teil ist nicht mein, es motiviert mich nicht, Musiker zu sein.
Ja.
Das ist sozusagen, das gehört dazu, damit Leute überhaupt mitkriegen, dass ich was gemacht habe.
Ja.
Ja? Und ich versuche es aber trotzdem respektvoll zu machen. Ich versuche auch Begegnungen entstehen zu lassen. Ich versuche auch daraus zu lernen. Aber es ist nicht mein Hauptding, was ich irgendwie, was mich so Feuer brennt und so. Ne? Dann ist es so, ich habe letztes Jahr das Album gemacht. Also es ist nicht so, dass man sagt, man macht ein Album, macht Promo, macht Tour, alles im gleichen Jahr.
Ja.
Das heißt, ich habe das in 2 Jahren aufgeteilt, was super ist. Das habe ich noch nie in meinem Leben gehabt. Ne? Das nächste ist auch, ich habe jetzt 3 Wochen Promophase und dann geht die Tour los. Und das sind 48 Konzerte. Ich bin also maximal mit Reisen und all drum und dran, bin ich vielleicht 80, 90 Tage weg.
Mhm.
Und den Rest bin ich zu Hause.
Okay. Das heißt, das kannst du schon. Also du kannst den also Ausgleich.
Ich bin 2/3 des Jahres zu Hause.
Ja.
Und ich glaube, das haben sehr wenig Menschen. Und insofern, es ist nicht wirklich das im Vergleich zu, was es früher war. Und das sage ich, weil ich das bewusst so mache.
Ja.
Also ich mache genug, dass es sich lohnt, den Aufwand zu machen, dass auch alle Musiker Jobs bekommen, dass man auch genug Leute und Städte erreichen kann.
Mhm.
Aber ich mache auch nicht mehr als das.
Ja. Ich sage es auch vor dem Hintergrund, weil es dir ja, glaube ich, auch wirklich nicht gut ging, als es mal zu viel wurde. Du hast vorhin kurz gesagt, Comeback-Tour, Califamily, mit der eigenen Familie unterwegs. Du hast dann auch hier Organisation, Promotion etc.
Klar.
Es war einfach zu viel und du hast es, glaube ich, sehr gespürt.
Ja, wobei, also ich glaube, ich war, versuche mal sehr offen zu sein und das bereue ich manchmal im Nachhinein, weil ich glaube, ich habe zu der Zeit, als ich diesen Comeback für mich dann abgeschlossen habe und versucht habe, dann nur noch auf die Familienprojekte von meiner Frau und meine Kinder zu konzentrieren, habe ich gewisse Sachen geäußert, die dann ein bisschen überdramatisiert wurden.
Ja.
Also man hat dann daraus irgendwie Schlagzeilen gemacht wie Burnout und so weiter und so fort. Wörter, die ich nie benutzt habe.
Mhm.
Und das ist das, wo ich denke, das finde ich schade, dass wir nicht detailliert genug reden können miteinander.
Ja.
Ne? Und das geht in manchen Formaten wie dieses hier, aber in anderen Sachen ist es oft so, da wird was gerissen, was draus anderes gemacht und dann nimmt es auch ein Eigenleben und whatever. Ne? Aber letztendlich es ist ja nicht schlimm, auch mal hart zu arbeiten.
Ja.
Das muss man auch manchmal. Ne?
Nein. Aber also, harte Arbeit ist das eine.
Aber der Punkt war sicherlich, und das kam im Leben immer wieder vor, dass man dann sagt, okay, es ist too much.
Mhm.
Und wenn du das zu lange machst, dann ist ganz vorbei.
Ja.
Ne? Das ist natürlich, du musst manchmal auch die Warnungssignale, es ging auf meine Gesundheit, es ging auf die Gesundheit der Familie, dass man als Vater genug da ist. Ja. Ja, und das kannst du dauerhaft und solltest du dauerhaft nicht machen.
Aber das sind doch die entscheidenden Punkte.
Total.
So ein Label dann wie Burnout oder sowas ist natürlich nicht hilfreich, aber wenn man sagt, das waren Punkte,
zumal Burnout ist ja
wichtig.
Etwas, was Leute teilweise haben.
Ja.
Und ich möchte nicht respektlos sein denen gegenüber.
Ja.
Weißt du, das ist nicht etwas, was ich... wo ich mich voll und ganz mit auskenne und wo ich nicht einfach mit diesem Wort spielen würde.
Ja, verstehe ich.
Ja.
Ich kann es mir nur vorstellen, aber ich nehme mal an, dass ihr in Irland traumhaft lebt.
Ja.
Zumindest habe ich die Vorstellung, das ist natürlich auch, wenn man denkt, so Mann, also man hat dann so kleine Fluchtgedanken und denkt auch so, warum eigentlich nicht einfach nach Irland? Und alles ist grün und alle sind freundlich und alles ist so. Ist es so schön, wie sich der Normalinterviewer vorstellt?
Also, ja. Ganz ehrlich, ja. Also ich muss sagen, wenn es nicht so schön wäre, würde ich das nicht in Kauf nehmen, dass ich jedes Mal eine größere Anreise habe.
Ja.
Manche meiner Geschwister leben in Deutschland und die könnten jetzt heute Morgen zu dir fahren hier und heute Abend wieder im eigenen Bett schlafen.
Ja. Maite war schon hier.
Das geht bei mir nicht.
Ja.
Bei mir ist ein ganzer Reisetag vorher, ein ganzer Reisetag danach.
Mhm.
Deswegen arbeite ich blockweise. Mhm. Versuche das dann am Stück viel zu machen und dann ist auch... gut.
Ja, es ist schön. Ich glaube, dass es sich lohnt.
Aber es lohnt. Es lohnt sich, weil wir sind da Menschen wie alle anderen. Wir sind da nicht prominent oder irgendwas. Mhm. Das Zweite ist, die Menschlichkeit der Menschen da ist enorm. Die Freundlichkeit. Also ich sage immer, ich werde in jeden Laden in Irland angesprochen, in der Käsetheke von anderen fremden Menschen.
Ja.
Aber nicht, weil die mich erkennen, sondern weil Menschen sich ansprechen.
Mhm.
Wie geht's dir? Ach, das Wetter ist doch schön, aber guck mal hier das. Und man kennt sich nicht.
Ja.
Verstehst du?
Ja.
Und man winkt, wenn man einander vorbeifährt und so Sachen. Mhm. Also es ist einfach, nicht, dass es da noch heile Welt ist, komplett, aber so gewisse Sachen sind noch da. Und das ist toll.
Ja, ist schön. Kannst du eigentlich gut alleine sein, Angelo?
Ja, kann ich.
Weil also, Hintergrund ist natürlich mit 11 Geschwistern groß geworden, Familie, dann jetzt selber 5 Kinder. Na gut, 2 sind schon aus dem Haus, aber ihr seid immer viele. Hast du manchmal sogar dann ein extremes Bedürfnis, alleine zu sein?
Oder geht's so Bedürfnis weit auch nicht? Nicht unbedingt. Also ich liebe natürlich Kinder und Familie und alles und ich liebe es auch, wenn wir Besuch haben und so weiter. Aber wenn ich alleine bin, ist es auch wirklich gut, weil ich dann da in dieser Zeit sehr viel mehr reflektieren kann.
Yeah.
Ich kann wirklich mit meinen eigenen Gedanken wirklich mich beschäftigen letztendlich.
Yeah.
Ne? Und insofern, und ich glaube, es gibt Leute, die das nicht gut können, weil sie vielleicht davor Angst haben.
Mhm.
Ne? Das ist ja eher das Problem. Leute, die allein nicht sein können, in der Regel, nicht jeder Fall vielleicht, aber in der Regel ist es eher so, da gibt es viel Unbearbeitetes und das beängstigt sie, das da mit ihren Gedanken alleine zu sein.
Mhm.
Deswegen hier Podcast an, das hier an, irgendwie Sport machen, Freunde besuchen, trinken gehen, whatever. Ja. Und wir kennen es ja alle.
Ja.
Aber die Frage ist, wenn du nie eine Chance hast, einfach mal still zu sein und auch im Gebet oder in Reflexion oder was auch immer, dann baut sich das nur auf und irgendwann kommt die Rechnung. Also es ist ja nichts, was einfach weggeht.
Mhm.
Ja? Und insofern, man soll es eher begrüßen, finde ich.
Ja. Dann bin ich jetzt still.
Nein.
Für die innere Einkehr. Nein, Angelo, unsere Zeit ist um. Es hat mir
ist unheimlich, das so? Ja. Habe ich zu viel gequatscht?
Nein, es hat großen Spaß gemacht. Ich wünsche dir jetzt alles Gute.
Danke
für das
dir.
Album, für die Tour und für das, was über allem steht. Weiterhin ein besserer Mensch zu werden.
Ich hoffe es sehr. Hast du einen Schallplattenspieler zufällig?
Selbstverständlich.
Das ist deins, das schenke ich dir.
Ich danke dir
nur,
sehr.
Nur, du weißt, es ist komplett analog aufgenommen. Das heißt, Bandmaschine aufgenommen, Bandmaschine gemischt und dann geschnitten auf Vinyl. Da ist kein einziges digitales Element dazwischen gewesen. Du hörst quasi, das Wellenform, was aus meinem Mund kam, ging durch alle diese Geräte da drauf.
Dann ist das heute Abend das Einzige, was die Stille durchbrechen wird bei mir zu Hause. Ich danke dir sehr. Alles
Gute. Man
kann
ja auch Mühe drücken. Ne?
Ciao. Danke. Ciao.
Assenheimers Promi Talk. Jede Woche neu. Auch in der ARD Mediathek. SWR 4. Da sind wir daheim.